vor dem Gottesdienst gab es zwei kleine Detektive, die hier geforscht haben. Die waren ungefähr so groß. Die Detektivin wiederum war sogar so groß. Denn das war der Lenjo und die Gracie. Die haben da geguckt. Und sie haben gemeint, was hast du da gemalt und so? Weil das hat sie jetzt begeistert, dass scheinbar Erwachsene auch malen und dann auch noch hier im Gottesdienst. Was ist denn das, was du da gemalt hast? Und ich, das verrate ich euch nicht, das ist ein Geheimnis. Und nachher, irgendwann haben sie sich entschieden, das ist eine Blume. Das ist eine Blume, die du da gemalt hast. Ich so, ja, jetzt hab das rausgekriegt. Aber nein, es ist keine Blume. Jetzt, während ich da so saß, habe ich gedacht, ja, wer weiß, vielleicht ist das auch der Abdruck von einem Reh. Der Fußabdruck von einem Reh, was hier lang ist. Oder, was ich noch gedacht habe, vielleicht, ich habe mich da ein bisschen in so die Kinderfrage reingedacht, was würde ich denn denken, wenn ich das jetzt nicht wüsste? Vielleicht, dass auch der Anfang ist, einen Käfer zu malen, den man so von oben sieht. Ja, das könnte natürlich auch sein. Das ist schon die Sache. Es kann etwas da sein, es kann auch Licht auf etwas fallen, aber erkennen wir es dann auch, was hat es damit jetzt eigentlich auf sich? Und letztendlich, der eine oder andere hat sich schon vielleicht gedacht, soll es mit der Predigtserie weitergehen, die jetzt schon ihren vierten oder fünften Teil hat. Und sie geht über Johannes, Kapitel 8, Vers 12. Wir können das auch hier noch dran werfen. Das ist einfach ein herausragender Vers. Je länger man ihn anguckt, umso größer kann er einem werden, weil er so voll steckt, weil so Gewaltiges in diesem einen Bibelvers steckt. Gleich wird ihn uns der Samuel auch nochmal daran werfen. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und heute geht es praktisch um diesen letzten Teil, wird das Licht des Lebens haben. Und wenn du so eine Bibelstelle, so einen kleinen Buchstaben dahinter siehst, dann ist damit so ein Teilsatz gemeint. Das ist jetzt praktisch also der dritte Teilsatz hier, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und darum geht es in dieser Predigt. Wird das Licht des Lebens haben, dass du das Licht des Lebens hast. Das Licht des Lebens. Und dafür möchte ich das hier auch verwenden und möchte mal gern mit Johannes 1, die Verse 4 und 5, möchte ich mal in dieses Thema einsteigen. Denn es gibt ja auch so, wenn wir so reden, dass wir vielleicht auch mal was Metaphorisches benutzen, was heißt, wir benutzen ein sprachliches Bild nach dem Motto, Mensch, Arno, du bist ja echt voll der Schrank oder so, ja? Das sind alle, was gemeint sind, ne? Oder Mensch, du hast ja ein Brett vorm Kopf oder sowas, ihr kennt solche sprachlichen Bilder und dann ist es auch okay. Aber wenn der Herr, wenn die Heilige Schrift Bilder verwendet, sind sie in der Regel noch viel tiefer, viel reichhaltiger. Und das, wenn zum Beispiel heißt, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ist es eben erheblich größer. Und weil mir das auch so wichtig ist und ich glaube auch, dass das auch für uns als Gemeinde von herausragender Bedeutung ist, dass wir das ganz neu, viel tiefer, viel intensiver aufnehmen, dass er nicht nur das Licht der Welt ist, sondern unser Licht ist und das substanziell wird in unseren Herzen. Und deswegen nochmal dieser kurze Rückblick, dieses Licht ist nicht einfach nur hell und irgendwie schön, sondern das Licht hat etwas, da ist etwas drin. In diesem Licht ist Güte. Wenn Jesus das Licht der Welt ist und wenn es um dieses geistliche Licht ist, dann ist da Güte drin, dann ist da Liebe drin, dann ist da Freude drin. Ja, auch Klugheit, ja. Da gibt es Lösungen, da wird plötzlich etwas ersichtlich, da gibt es einen Durchblick, plötzlich findet sich ein Weg. Wir haben sogar auch ja diese Redewendung, dass einem ein Licht aufgeht, ja. Und das hat dann auch was mit Hoffnung. Ja, es ist dunkel und plötzlich gibt's Licht und Hoffnung kommt wieder. Und in der Bibel findet sich auch oft, dass Licht mit Recht verbunden wird, ne? Dass Recht geschaffen wird, das Recht leuchtet auf bis hin, dass es über den Christus gesagt hat, ne? Der das Licht ist, er wird das Recht zu den Heiden bringen. Und auch die Gerechtigkeit soll hier nicht fehlen. Ne? Dass Unrecht da ist, welcher Form auch immer, und Gerechtigkeit kommt. Aber wir wissen auch, dass dieses Herrliche, was Jesus ausmacht, dieses Licht nicht zwangsläufig unser Leben durchdringt, wir immer im Licht leben und alles ist gut, sondern dass es etwas ist. Und da steckt in dem Vers viel drin und jetzt auch an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir uns diesen Vers mal an oder diese Verse, diese beiden, und ich lese sie mal vor. In ihm, also in Jesus, ne, der das Wort Gottes ist und das dann Fleisch wird, ne, der Sohn, in ihm, Jesus dem Sohn, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er war das Licht der Menschen und das war das Leben. Ja. Und es ist praktisch noch viel heftiger. Ja. Jetzt habe ich das schon alles hier so zugemalt, obwohl das jetzt eigentlich die Pointe ist anstelle. Also ein bisschen jedenfalls. Ne. Deswegen mache ich das jetzt mal hier voll in Großbuchstaben. Ja. Licht ist Leben. Ja. Licht ist Leben. Jesus ist dieses Licht für uns, was unser Leben ist. Das heißt, ohne Jesus ist es eben auch tot. So. Und ich will das jetzt gerade mal ein bisschen entfalten. Wann fängt das denn an, dass Jesus das Leben der Menschen ist? Dieses Licht, ja, diese Verbindung aus Leben und Licht. Wann beginnt es, dass er das Leben der Menschen ist? Wann startet das? Startet das, wenn ein Mensch sich bekehrt? Dass ihm die Schuld weggenommen wird? Dass er vom Tod ins Leben versetzt wird? Dass er Beziehung mit Gott bekommt, dass vom Heiligen Geist erfüllt werden kann und? Oder ist Jesus so bedeutsam, so wichtig, so entscheidend, dass er auch davor schon das Leben der Menschen ist? Und wisst ihr, genau das halte ich für die Wahrheit. Nicht, dass alle Menschen gerettet sind, das ist damit nicht gemeint. Aber kein Mensch lebt ohne Gott. Und dieses ist dann doch kein Fußabdruck eines Rehs, auch keine Blume oder ein Käfer von oben, den man noch weitermalen muss, sondern es soll Symbol für das Ganze sein, für das Leben, was er uns schenken möchte. Und ich habe das so in zwei Hälften geteilt und fange hier mal an. Ja? Und ich schreibe hier hin, Schöpfer. Kein Mensch hat das Leben und hat es nicht von Gott bekommen, dass das Lebenslicht praktisch von Gott entzündet wurde. Die Geschichte eines jeden Menschen beginnt nur mit Gott. Es gibt keinen Mensch ohne Gott. Dieser Gedanke, ein Mensch lebt und überlegt, ob dann Gott wichtig ist und ob er Gott in sein Leben reinlässt, das kann man alles schon so denken. Aber die Wahrheit ist, dass Gott schon längst da ist und dass wir begreifen, er war schon längst da. Ich habe alles, was ich habe von ihm, aber ich habe ihn nicht beachtet. Ich habe ihn übersehen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass er der Schöpfer ist. Ich habe gar nicht gecheckt, dass er der Herr ist. Ich habe gar nicht gecheckt, dass er mir schon so viel Gutes getan hat. Das ist ein Punkt das ist ein gesunder Punkt, auch wenn ein Mensch sich bekehrt oder dann bald auch verstehen sollte. Es geht nicht nur darum, irgendwie habe ich da verurteilt und dann habe ich da gelogen und da vielleicht auch etwas gestohlen oder so. Alles richtig, darüber Buße zu tun und hoffentlich dann damit aufzuhören. Es ist viel umfänglicher. Die Verlorenheit des Menschen. Gott hat alles gegeben und ihn nicht beachtet zu haben. So heißt es auch in Römer 1, dass sie von Gott wussten, aber ihm nicht gedankt haben, ihm nicht als Gott gepriesen haben. Gott ist schon längst da und ist der Anfang jedes Menschen. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt, nehmen wir mal an, er kommt das mit 20, ich war damals 8 oder 9 oder sowas, ist egal. Es gibt schon lange ein, ich nenne es mal ein Hierher. Als ich damals auf einer Gartenschaukel saß mit meinen, sag ich mal, glaube ich, 3. Klasse, 9 Jahren, hatte Gott schon mehrmals mein Leben gerettet. Ich hätte schon längst tot sein können. Hatte mir ein Zuhause gegeben, hatte mir dies und das getan. Ich bin noch dafür dankbar, dass ich in diesem Land der Erde geboren bin und manches andere, bis zu dem Zeitpunkt, dass jemand auf Jesus aufmerksam wird, ist schon längst ganz viel passiert, wenn man genauer hinschaut. Und es ist auch nicht so, dass das Thema Freude begann oder beginnt, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt. Gott schenkt in seiner Gnade die Freude einfach so den Menschen. Ich meine, seit ich Jesus kenne und Jesus hat eine viel größere Chance, dass man wirklich in Freude leben kann, wenn man es richtig anpackt. Aber man kann nicht sagen, man kann erst Freude bekommen, wenn man mit Gott unterwegs ist. gibt auch böse Menschen, die Freude haben. Wie kann das sein? Samuel, kannst du uns mal Matthäus 5, die Verse 44 und 45 ranwerfen? Ich lese mal vor. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Zwei Verse. Der erste Vers, seid barmherzig, liebt eure Feinde, okay? Und jetzt kommt dieses interessante Wort über Gott den Vater. Denn er, Gott der Vater, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Heißt, er gibt ein gewisses Maß an Versorgung, an Güte jedem Menschen, egal wie er auf Erden lebt, weil er ein treuer und gnädiger Gott zu den Menschen ist. Nochmal, damit es keiner falsch hört, das heißt nicht, dass alle Gottes Kinder sind und alle gerettet sind, das heißt es nicht. Das heißt aber, dass Gott treu und in Gnade zu dieser Schöpfung steht. Und was auch ein Zeichen von ihm ist, eine Frage an den Menschen, lieber Mensch, was wirst du damit tun? Wirst du mir danken? Wirst du dich mir zuwenden? Wirst du mir die Ehre geben? Wirst du mich als Gott behandeln? Wie gesagt, es geht um diese Frage, um dieses Thema, dass sie das Licht des Lebens haben aus Johannes 8, Vers 12. Was ist dieses Licht des Lebens? Und ich möchte dir sagen, dieses Licht des Lebens, es gibt verschiedene, wie stark es leuchtet, das ist auch ein Teil der Predigt, aber dieses Licht des Lebens fängt schon längst an zu leuchten, wenn ein Mensch zur Erde praktisch geboren wird und auf dieser Erde unterwegs ist. Und zwei Sachen will ich hier noch ergänzen, und zwar Hilfe. Dass ein Mensch Hilfe erfährt, vielleicht auch Rettung erfährt aus einer Not, beginnt auch nicht erst, wenn Jesus im Leben eines Menschen ist. Sondern auch so gibt es Dinge, wo einfach Hilfe passiert, wo dieses Licht einfach scheint. Auch wenn man vielleicht gar nicht merkt, dass es Gott, oder dann wahrscheinlich auch gar nicht merkt, dass es Gott gewesen ist. Oder dass ein Mensch zurückblickt und vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, die sind vielleicht schon 40, 50, 60, 70 Jahre und erzählen, wie irgendwas in ihrem Leben auch zusammengepasst hat. Wo sie sagen, ey, irgendwie hat was mich geführt. Irgendwie wusste ich plötzlich das oder so. Dass Menschen ein Reden, ein Führen, etwas erleben, aber sie kennen Gott noch gar nicht. Ja? Wo ein Richtung geben stattfindet. Es ist nicht dasselbe wie Nachfolge. Das ist nicht dasselbe wie die Leitung des Heiligen Geistes, eines Kindes Gottes und so weiter. Aber die wichtige Botschaft, Gott ist da in dieser Schöpfung, denn es ist seine. Gott ist da in dieser Welt, denn es ist seine. Und er hat Geduld, er hat Langmut. Ich wundere mich manchmal, wie Gott das macht, aber da er Gott ist und ich ein Mensch, ist das doch in Ordnung, dass ich nicht alles verstehe bei ihm. Das ist im Plan auch mit drin. Steht im Prediger sogar geschrieben, er hat es extra so gemacht, dass wir sein Werk nicht ergründen können. In Teilen sehen wir Dinge, aber dass jemand Gott versteht hat, das hat er ausdrücklich so gemacht, dass das nicht der Fall ist. Gut dann die Bibel zu lesen, da können wir viel Offenbarung und Verständnisse erwerben. Das Licht scheint und gerade, wenn ein Mensch sich dann bekehrt, gerade wenn er aus dem geistlichen Tod rauskommt, und der Verstand, das Herz erleuchtet wird. Gerade dann kann es passieren. Gott, du warst ja schon dauernd da. Und da hast du mir geholfen. Da hast du mich geleitet. Da, das ist ja auch nicht selbstverständlich, was ich immer gedacht habe. Oder ja, wow, ich war eine tolle Schülerin und so weiter. Und plötzlich zu merken, woher habe ich das eigentlich, dass ich eine gute Schülerin sein konnte? Vielleicht habe ich ja für diesen Verstand, diese Kräfte oder was auch immer, wirklich zu danken. Mensch, Herr, du warst ja schon wirklich da. Und genauso sagt es auch. Er ist der Anfang aller Dinge. Und ich weiß nicht, ob ihr es in der Lesung gehört habt. Durch das Wort ist alles geworden. Es gibt nichts, was durch das Wort Gottes nicht geworden ist. Und in dem leben wir. In dem, was er durch sein Wort geschaffen hat. Das Licht scheint. Und das ist eine... Hast du irgendwo einen Textmarker rumfliegen? Ich sehe gerade nicht, dass es nicht... Ich meinte, ich hätte ihn hier hingelegt. Hendrik, hast du den gezockt? Friseure können alles gebrauchen. Nein, ach, hier habe ich ihn hingelegt. Nein, okay. Ja. Das ist eine erste Quelle. Gott tut seine Sachen, ja. Das Allermeiste kriegen wir nicht mit. Aber man kann sich darauf ausrichten, man kann fragen, kann anfangen zu danken. Und plötzlich, vielleicht ist das ein ganz interessanter Quell für dich, vielleicht hast du es noch nie getan. Fang doch mal einfach an, über diesen Jahren, wo du Gott noch nicht kanntest, der keine Rolle gespielt hat, einfach mal an Gott zu danken. Ich lobe dich in dieser Zeit und mit der Schule. Da wird es auch negative Sachen geben, ist ganz klar. Ja? Aber tu das doch mal einfach. Weil das Wort sagt dir, dass er da ist. Das Wort Gottes sagt ja auch, dass er denn die Schritte des Menschen lenkt und so weiter und so weiter. Plus, dass er Gott der Herr ist, der auch die Möglichkeit hat, in Vergangenheit zurückzugehen. Vor 2, 3 Sonntagen habe ich mal so ein Zeugnis erzählt von einer sehr schwierigen Situation in meiner Kindheit. Ja? Aber für Gott ist Vergangenheit nicht einfach Vergangenheit, sondern er kann da reingehen und kann Vergangenheit befreien, Vergangenheit verändern. Das Licht scheint und er ist das Licht. Und wo seine Taten aufleuchten, ist das Licht. Und der Herr hat noch was anderes für dich. Jetzt kommen wir zur der zweiten Hälfte und ich bitte dich mal, Römer 8, Vers 18 an die Wand zu werfen. Samuel. Da steht, die Überschrift denken wir uns jetzt mal weg, aber ist auch nicht verkehrt. Denn ich bin überzeugt, sagt der Apostel Paulus, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und jetzt könnte man ja sagen, hallo, lieber Paulus, ist dir eigentlich klar, was wir für eine Leiden in dieser Zeit haben? Wenn du mal im Jahr 2023 gewesen wärst, oder 24 jetzt, oder 22, oder Paulus, wenn du gewusst hättest, was Corona ist, du hast ja keine Ahnung. Paulus, 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 alter Bursche aus der Antike, wie kannst du sowas sagen? Aber erster Punkt, es ist nicht einfach ein Mann aus der Antike, der mal seine Meinung geschrieben hat, und jetzt haben wir ein Papyrus irgendwo hergezogen, was meint denn der? Nein, es ist Gottes Wort. Und dann ist das Wort von jemandem, den Gott gebraucht, und es ist ein Zeugenwort. Und was hat denn dieser Mann an Leiden erlebt? Kann der überhaupt mitreden? Und ich will euch ein bisschen was erzählen, was dieser Mann erlebt hat. Der Mann hat erlebt, er hat praktisch sein ganzes Leben verloren. Gott hat ihn in einem Moment, und es war wirklich ein Moment, vor Damaskus gezeigt. Alles, was du bisher gelebt hast, ist Schrott. Er hat später gesagt, härter formuliert, um deiner Erkenntnis willen, Jesus, alles, was ich gehabt habe, Kot. Das gängige deutsche Wort spare ich mir jetzt hier in der Predigt. Alles Mist. Das war ein Megatyp. Der war total gebildet. Das war ein ganz herausragender Gelehrter. Gehörte zu den Pharisäern. Also er war echt hoch angesehen und hatte wirklich das Gesetz befolgt und so weiter. Also er war ein Mann von Stand. Das hat er alles verloren. Und dazu hat ihm der Herr gezeigt, du hast gegen mich gehandelt, du hast meine Gemeinde zerstört, verfolgt. Später sagt er das. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich unselige Geburt, so nennt er sich selber. Wenn jemand sich so angucken muss in seiner Geschichte, boah, alles im Eimer. Das ist auch eine Form von Leiden, aber das ist eigentlich nur der Anfang. Dann ist er wirklich in Peinigung gekommen. Er hat diese Stockschläge bekommen. Wirklich mit einer Rute übelst geschlagen zu werden. Und als wenn das nicht genug wäre, schon wirklich schlimm, also Hämatome ohne Ende, Platzwunden, ist er gegeißelt worden. Wenn Fleischstücke rausgerissen wären, schlimme Wunden, gegeißelt haben sie ihn mehrmals. Dann haben sie ihn gesteinigt. Soweit, dass sie schon dachten, er wäre tot. Wahrscheinlich hat er da dieses sogenannte, wie wir das heute nennen würden, Nahtoderlebnis, wo er sagt, ich kenne jemanden, der ist im dritten Himmel gewesen. Haben ihn gesteinigt. Wirklich schlimme Art der Tötung. Todesgefahr hat er viel erlebt. Mehrere Tage auf dem Meer getrieben. Und da gab es nicht so eine Seenotrettungskreuze wie der. Ich meine, heute ertrinken auch noch Leute, ne? Auch heute ist das noch gefährlich, aber damals war das nochmal eine andere Geschichte. Dass man nicht mit dem Schiff rechnen konnte, was oder hoffen konnte zumindest, was kommt. Sondern vielleicht ein Stück Holz, an dem man sich lang genug festhalten kann. Hat er auch mehrmals erlebt. Von einem Mob verfolgt und hier und da. Und später findet er ja auch den Märtyrertod. Doch der wusste, was Leiden ist. Er hat Schlimmeres erlebt als Corona. Schlimmeres erlebt als schlechte Regierung. Er wird mehrmals erlebt haben, wie sie Leute gekreuzigt haben, auch seine Freunde getötet haben. Und er sagt tatsächlich das hier. Wie kann der sowas sagen? Ist es vielleicht tatsächlich die Wahrheit? Was würde es heißen, wenn das tatsächlich die Wahrheit ist? Dieser Zeit Leiden, und ich habe es gerade aufgezählt, ja, sind alles biblische Stellen, ne? Das ist keine wilde Idee. Dieser Zeit Leiden, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Und dafür ist diese zweite Seite, das, was Jesus uns gegeben hat, als einen Schatz, sage ich mal, den er uns erkauft hat. Die Bibel nennt es auch das Heil, was er uns erkauft hat, was aber zukünftig Geltung hat. Hier habe ich in die Vergangenheit ein Stück geguckt und hier gucke ich jetzt in die Zukunft. Ja? Und dieses, ich nenne es einfach mal neues Leben. Anders leben dürfen, ewig leben dürfen. Wo in der Offenbarung steht, es wird eine Zeit sein, oder die neue Erde, keine Not, kein Geschrei, keine Angst, keine Krankheit mehr, diese ganze Pein und alles, was wir kennen, es wird eine ganz andere Welt sein, in die er uns hineinnimmt. Kind Gottes. Vielleicht ist es manchmal hier ein bisschen schwach, ein bisschen manchmal schemenhaft auf dieser Erde, aber es ändert nichts an diesem hohen Wert, an dieser gewaltigen Dimension, was das ist. Wie es in der Bibel heißt, welche Liebe zeigt uns der Vater, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und egal wie es ist und wie verkehrt es ist, die gehört zu mir und ich werde zu ihm stehen. Und du bist der, bist die, für die Jesus gestorben ist, weil ich mit dir in Ewigkeit zusammenleben will. Du bist dieses Kind, das ich versorge, das ich schütze und ich bin mit dir. Wow. Kann dir das Mut machen? Ist das Herrlichkeit? Ist das Licht? Was sind da nicht alles für diese Grün, was ich hier in Grün geschrieben habe, an Größen drin, was er dir bereitet hat. Wir müssen manchmal kämpfen, dass uns das in unserer gegenwärtigen Welt nicht abhanden kommt. Aber das ist dein Stand und das soll deine Zukunft mit Jesus sein. Diesen Frieden mit Gott zu haben. Samuel, mach doch bitte mal Römer 5, den ersten Vers. Man kann manchmal sich daran gewöhnen, dass man Frieden mit Gott hat und dann zweifelt man ja doch wieder, weil man doch sich irgendwie da schlecht fühlt oder ungenügend fühlt und Schuldgefühle und überhaupt. Und da tut man dann gegebenenfalls auch seinen eigenen Beitrag zu, weil man fleißig andere verurteilt, mit dem Finger zeigt und richtet und all diese Geschichten und so. Aber grundsätzlich ist es doch die Wahrheit, dass er das ganze Werk getan hat. Frieden mit Gott. Und je mehr wir das verstanden haben, mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns selber wieder zugemessen werden. Oder seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist und so weiter. Diese ganzen Stellen, die uns zur Gnade und Barmherzigkeit aufrufen. Je mehr wir das leben, ist eine große Frucht, dass wir das, Römer 5,1, im Herzen wirklich spüren dürfen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden. Das heißt auch Verbindung, da steht nichts mehr zwischen uns. Wir sind verbunden, wir haben Frieden. Und wir dürfen, das ist zumindest sein Angebot, mit ihm, ich nenne es mal Abenteuer, ja? Wir dürfen mit ihm auf ein Abenteuer gehen. Da sind wir vielleicht auch unterschiedlich gestrickt, wer was wie möchte, aber wir sind alle zur Nachfolge gerufen und das heißt auch, das heißt vieles, aber auch mit dem Herrn auf großer Fahrt sein. Mit ihm was unternehmen. Manche Abenteuer, wenn man sagt, ach ja, das hätte es jetzt nicht sein müssen. Ach ja, nee, das, ja, aber er kann uns darin begegnen. Er kann es gebrauchen und er will uns formen. Wir sollen nicht einfach durch diese Zeit durchlaufen. Er möchte uns in dieser Zeit, in diesen Erdenjahren auch verändern. Wer sagt oder empfindet, dass Christsein langweilig ist, da hat etwas noch nicht geschnackelt. Da ist etwas noch nicht passiert. Weil mit Jesus unterwegs zu sein, ist echt nicht langweilig. Wie kann Jesus langweilig sein? Ich glaube, das sind auch Grenzen, die er hat, sage ich jetzt einfach mal so, ja? Ihr versteht, wie ich das meine, ja? Also, Jesus ist einfach nicht langweilig und seine Werke sind gewaltig. Seine Wege sind herrlich und seine Pläne für dich, die er hat, sind gut. Ja, und auch sowas zu erleben, wenn er uns da begegnet, wo wir verletzt sind oder wo wir echt schuldig geworden sind. Ja, wo wir eben nicht nur die sind, die Opfer, denen man es böse getan hat, sondern wo wir tatsächlich was gemacht haben. Aber er bringt es dann in Ordnung. Wir demütigen uns, wir erleben seine Vergebung. Wow! Und wir können davon erzählen. Es ist aufregend, mit Jesus zu leben. Und auch diese Zukunft, das hat hier oben schon ein Stück drin gesteckt. Hier oben, ersten Punkt, habe ich jetzt mehr die Qualität gemeint. Aber so, wow, was für eine Zukunft, auf die wir uns freuen können. Hast du schon mal daran gedacht, ich bin im Himmel? Weil da wird für uns meisten die Zwischenstation sein. Ich sage deswegen die meisten, weil wenn Herr vorher wiederkommt, ist es nur für die, ne, die noch nicht entrückt, also ne, gucken, wenn die Entrückung kommt, musst du eben gucken, wie auch jetzt sich verhält, wann der Herr wiederkommt. Aber es wird diese Begegnung geben mit diesen, wie war das damals, Mose, als du mit dem Pharao gesprochen hast? Oder Mensch, Petrus, wie war das, als du versucht hast, übers Wasser zu gehen? Ja? Oder du denkst, Adam, du Früchtchen, hättest du diesen Quatsch mit dieser Frucht nicht gemacht, was hättest du uns nicht erspart? Da schweigt jemand dann wieder, sagt, ja, die Frau, die mir der Herr gegeben hat, ich weiß nicht, ja? Oder überhaupt die Frage, Mensch Jesus, ich bin dir so oft weggelaufen. Warum hast du mich nicht aufgegeben? Von ihm von Angesicht zu Angesicht reden zu dürfen. Wow, was für eine glänzende, herrliche Zukunft. Könnt mir vorstellen, dass Paulus in seinem Wort auch solche Aspekte gemeint hat. Die Leiden dieser Zeit werden nicht ins Gewicht fallen zu der Herrlichkeit, die uns offenbart wird und die wir dann auch erleben dürfen. Und das ist der nächste Quell, wo echt viel Licht in dein Leben fallen kann, ja? Denn dafür ist dieser Mittelteil da. Deine Gegenwart. Wir haben eben eine Gegenwart, ne? Wir haben irgendwo ein Leben, wo wir herkommen und da war er dann auch irgendwie drin. Ich meine, wie ein Steinbruch sein, eine Mine, ja, eine Goldmine, eine Diamantenmine. Herr, wo warst du? Oder auch sich über Dinge zu versöhnen. Es kann ja auch etwas sehr Schmerzhaftes, Schwieriges sein, was dort war. Jesus, kannst du da reinkommen, ja? Es geht nicht nur um die Schätze, die schon klar sind, sondern auch Dinge in deiner Vergangenheit, die er zu Schätzen machen kann, weil er einfach er ist. Ja? Ein Zeugnis habe ich, wie gesagt, vor kurzem da erzählt. Und das hat natürlich mit Glauben zu tun. Ob ich mich im Glauben darauf ausrichte, wo er schon da war, im Glauben Gottes Wort nehme und glaube, ihm danke, ihn dafür preise, was er geschaffen hat als Heil, was auf uns zukommt. Und das ist unsere Entscheidung, ob wir das glauben oder ob wir das nicht glauben. Also auch ein Stück weit lebe ich praktisch im übertragenen Sinne wie mit einem Blick immer nur so auf die Erde. Was ist jetzt mein Alltag? Was ist nächste Woche? Was hat Bruder A? Was hat Schwester B? Gutes gesagt, Schlechtes gesagt und so weiter. Oder ist es dieses Wort, trachtet nach dem, was droben ist. Schaut auf dem, wozu ihr berufen seid. Schau auf Jesus Christus und lebe mit ihm. Und du hast einen anderen Raum, in dem du dich bewegst. Aber nun ist es natürlich tatsächlich so. Dann passiert etwas in deinem Leben, was dich echt traurig macht. Ja. Weil in deiner Familie mal wieder so ein Ärger losbricht. Und es tut dir immer weh und das macht dich traurig. Können wir als Familie nicht mal ordentlich miteinander umgehen? Und es macht mich immer wieder so traurig. Ja. Oder du bist in deiner Arbeit und es läuft einfach mies. Da wird wieder gelogen und da wird der bevorzugt. Und du denkst, Mensch, warum wird der anders bezahlt als ich oder so? Oder Mensch, vielleicht enden auch Arbeitsverhältnisse oder was ich was oder so. Und es ist einfach ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit, sie nagt an dir. Und dann hast du schon das hier gehört im Hauskreis und irgendwie dich, und sag mal, irgendwie, boah, zieht es dich runter und es blendet das Gute irgendwie wieder aus. Und dann hängst du da irgendwie drin und hast doch den Eindruck, das nächste Minuszeichen, ach, irgendwie bin ich ganz allein. Keiner ist da. Ich hänge damit allein und eigentlich war es ja schon immer so. Dann war ich wieder und der Einzige, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Eigentlich ist nicht wirklich jemand da, der dir hilft. Und irgendwie ist Jesus zwar theoretisch da, aber irgendwie so praktisch ist er dann doch eher meistens immer nur am Sonntag da, noch ein Stück weit Montag und dann ist es irgendwie auch schon wieder ein bisschen knapp. Mensch, und dann ist da wieder die Schwester A vorne gewesen, ne, und dann hier und dann ist da wieder eine Heilung passiert und was soll so, aber irgendwie, mich scheint Gott zu übersehen. Aber eigentlich geht die auch nur nach vorne, weil die gesehen werden will. Hat schon was erlebt, aber eigentlich, warum gibt Gott mir das nicht? Und dann stellt die sich nach vorne und die kriegt das immer. Ist auch ungerecht. Und dann ist vielleicht Neid im Herzen ziemlich dominantes. So ein Vollräuber auch, Neid. War damals mit die Triebfeder, warum die religiöse Gruppe sich dann entschied, Jesus tatsächlich zu töten. Es steht dort tatsächlich geschrieben im Neuen Testament, dass sie aus Neid dann seinen Tod anstrebten. Neid. Neid ist ein wirklich harter Bursche. Oder schließlich, Mensch, irgendwie, wer hat mich eigentlich wirklich lieb? Wer liebt mich eigentlich? Und wenn ich nicht mehr da bin, wem fehle ich eigentlich? Und irgendwie werde ich doch dauernd wieder nur abgelehnt. Und dann hat man diese Dinge gehört und findet die vielleicht auch gar nicht falsch jetzt, ne, hier diese zwei Halbkreise, diese Dinge, und würde sagen, nö, unterschreibe ich auch, passt schon, aber irgendwie ist dann die Gegenwart doch zu anstrengend, doch zu hart, dass sie mir das doch dann wieder so nimmt. Und dann ist mit dem Licht doch wieder aus und dann ist es doch wieder ziemlich dunkel. Mach bitte nochmal Johannes 1, die Verse 4 und 5. Und das, was ich hier versuche so zu beschreiben, skizzenhaft, ist eben das, was an ihm heißt, dann wird die Finsternis eben doch wieder stärker. Ja? Das war ja hier das schöne Ding, ne? Und das Leben, ne, der Jesus, der Herr, war das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis. Wow! Aber dann kommt die Finsternis zurück. Mit ihrer Verletzung, ihrer Ablehnung, ihrer Traurigkeit, ihrer Treulosigkeit und all den Dingen. Und du hängst wieder in der Finsternis. Und die Bibel sagt ja auch, ja, so ist es. Und die Hoffnung ist er. Er ist stärker als die Finsternis. Dich ergreift die Finsternis, weil du wirklich abgelehnt wirst, weil es wirklich ungerecht zugeht, weil wirklich diese Sachen passieren. Das stimmt. Und andere scheitern und du scheiterst. Aber er scheitert nicht. Und das ist dann der große Punkt. Ist er in dir? Bist du mit ihm? Oder machst du es doch alleine? Machst du es doch alleine? Erlebst du diese Arbeit und kämpfst alleine, diskutierst mit deinen Kollegen und versuchst es vielleicht runterzuschlucken oder zu argumentieren und so weiter und so weiter? Oder machst du das mit Jesus zusammen? Und betest du? Bittest ihn hinein? Verzeihst? Tust das, was das Wort dir sagt? Wer beherrscht wen? Beherrscht die Situation dich oder beherrschst du die Situation? Und dann kommt Jesus in diese Arbeitssituation und kann aus diesem Minus ein Plus machen. Was du allein in der Regel wahrscheinlich nicht schaffst. Nicht, weil du irgendwie ein bisschen zu doof wärst, zu schwach oder sonst irgendwas, sondern weil wir Menschen Jesus brauchen. Mit ihm zu überwinden, mit ihm es zu greifen, mit ihm zu leben. Ja, in der Familie läuft es immer wieder. Aber die Wahrheit ist, du wirst deine Familie wahrscheinlich nicht wirklich ändern können. Und wenn die mit Jesus nicht wirklich ordentliche Sache machen, werden sie wahrscheinlich so bleiben. Aber Jesus kann dich verändern. Jesus kann dich stark machen. Jesus kann dein Herz weich machen. Jesus kann dir seine Liebe zeigen. Und dass du nicht immer weiter in diese Traurigkeit reingezogen werden musst. Ja, das kann aktuell mit der Familie sein und es kann natürlich auch ein Zerbruch gewesen sein. Weil du vielleicht deinen Vater, deine Mutter, was ich was, oder ein Geschwisterchen ist gestorben, viel zu früh verloren hast. Das können alle möglichen Geschichten sein, wo immer wieder so diese Traurigkeit in dein Leben fließt. Aber Jesus Antworten hast, die Menschen nicht haben können oder nicht umsetzen können. Vielleicht weißt du so genau das Richtige. Ich müsste da meiner Mutter, die schon lange tot oder so, was ich weiß, ich müsste ihr einfach vergeben. Du weißt das Richtige, aber du schaffst es allein nicht. Und der Punkt ist dann zu sagen, Jesus, ich schaffe das nicht. Und ich schaffe es überhaupt nicht. Und ich habe es so oft versucht. Ich werde es wahrscheinlich auch morgen und übermorgen auch nicht schaffen. Ja, erbarme dich meiner. Hilf du mir, rette mich. Und dass er dann da hineinkommt. Und genauso bei diesen anderen Sachen. Dass wir vor Jesus kapitulieren und dass er gerade da, wo wir zu schwach gewesen sind, gerade da, wo wir verloren haben, wo wir gerade gemerkt haben, wir haben es nicht. Und wir haben diese Jahre gemerkt, denn wir wissen genau, wie sich das Leid angefühlt hat und der Schmerz. Mit ihm zu einem anderen Stand kommen. Und oft nicht alleine. Oft möchte Jesus dir durch den Bruder, die Schwester an deiner Seite dir helfen, dass du es gerade nicht alleine schaffst, weil die große Gefahr ist, wenn wir es alleine schaffen oder er es uns alleine schaffen lässt, dass wir dann denken wieder, so macht man das. Ja, und dann kommt wieder in der Gemeinde her und du, da musst du nur das und das und das machen und so weiter. Und dann hast du das, ja? Hast du so ein Gespräch schon mal gehabt? Das ist so, wenn Leute Jesus nicht so ganz bemerkt haben, dass Jesus ihnen geholfen hat und denken, sie haben das einfach so geistlich richtig cool gemanagt. Deswegen ist es so wichtig, dass er den Ruhm hat, dass wir ihm die Ehre geben, damit wir nicht im Weg stehen, weil er ja offenbart werden soll. Ich meine, wir sind auch ganz ordentliche Leute, ja, sind nicht verkehrt und so, ja. Aber er ist der Retter. Er ist die Botschaft. Er ist das Licht. Weil das brauchen die Menschen. Die Menschen brauchen nicht nur eine gerettete Zukunft und wir. Wir brauchen eine gerettete Gegenwart, dass er genau in diese Dinge unseres Alltags kommt, die uns runterziehen und die uns das Licht nehmen. Und so, bitte Samuel, mach doch zum Schluss nochmal Johannes 8, Vers 12. Und dass dann eben auch unsere Gegenwart nicht die anderen Dinge wegschluckt, wo das Licht kommt, sondern auch unsere Gegenwart leuchtet, weil er da immer wieder reinkommt. Ja? Und umso besser, wenn wir ihm noch die Ehre geben, davon Zeugnis geben, dann wird es hell, dass wir das Licht des Lebens haben. Und bei all dem, ich hoffe, du hast es gehört, geht das Licht immer von ihm aus, weil er in der Vergangenheit Gutes getan hat, weil er für die Zukunft Gutes getan hat und weil er in deiner Gegenwart Gutes tun will. Er ist das Licht der Welt, das für dich scheinen möchte. Aber glaube das und ringe darum und suche ihn, dass er auch gerade da reinkommt, wo es dunkel ist in deinem Leben. Amen.